Hast du überhaupt immer mitgekommen, wo ich dir auf die Fresse haue? Mongo Imsen!
Nonstop Nomsen macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 28. Servus und herzlich willkommen. Über diese Podcast-Folge freue ich mich besonders. Der wunderbare Max Giermann hat mich besucht. Der Schauspieler ist nicht nur der beste Parodist, den das Land zu bieten hat. Max war auch Mongo Imsen, also mein zweites Ich, bei Switch. Vor 20 Jahren habe ich zum ersten Mal eine volle Kanne-Ausgabe moderiert. Dass ich dadurch irgendwann sogar bei den Kollegen von ProSieben landen würde, dachte ich damals nicht. Spannend finde ich, dass mich mit Max viel mehr verbindet. Da ist dieser Perfektionismus, der uns beiden oft im Weg stand, da ist diese Angst vor Neuem und da ist diese unglaubliche Lust auf all die Dinge, die unsere Berufe zu bieten haben. Wir sprechen über unseren Weg auf die Bühne, sein neues Buch und natürlich schaut auch Kinski vorbei. Dir viel Spaß mit dieser Ausgabe. Hi Max.
Hi Ingo.
Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen, irgendwie von Angesicht zu Angesicht?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Seit dem Buch?
Ja,
also seit meinem Buch, seit du da warst,
wann
oder?
Wann war das denn? Ich hätte jetzt mal gesagt, zwei, drei Jahre. Aber ich meine, die Zeit vergeht so schnell.
Ey, brutal, oder?
Ich kann Zeitabläufe gar nicht mehr einschätzen.
Wie machst du das eigentlich mit Urlaub und so? Du bist ja auch bei vielen Dingen dann wöchentlich dabei, bei Extra 3 oder so. Hast du irgendwie so Urlaubsphasen im Jahr, wo du dir so ein bisschen Kraft holst?
Normalerweise natürlich schon, ja klar. Also ich liebe wegfahren. Ich liebe es auch tatsächlich mal so am Wochenende einfach nur so einen Kurztrip zu machen und einfach mal rauszukommen, was anderes zu sehen, irgendwie Städte zu besuchen. Aber dieses Jahr noch kein einziges Mal. Also klar, geht ja irgendwie nicht.
Ne? Du besuchst die Städte dann, wenn es mit deinem Buch auf Tour geht, ne?
Ja gut, also jetzt so in den deutschen Städten komme ich jetzt ein bisschen rum in der nächsten Zeit. Genau, ab nächstem Jahr bin ich auf Tour und da bin ich dann eh viel unterwegs. Da habe ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so das Fernweh.
Ich habe mich total gefreut, als ich gelesen habe, dass du ein Buch machst, weil als wir uns für mein Buch getroffen haben, da warst du ja schon immer fleißig irgendwie am Zeichnen, ihr habt das auf Instagram verfolgt und jetzt ist plötzlich so ein Buchprojekt da mit vielen Cartoons, Zeichnungen, kleinen Interviewpassagen, wo man dich ein bisschen besser kennenlernt. War das für dich auch wieder so ein Sprung ins Ungewisse, von dem du immer sprichst, wenn du neue Dinge angehst?
Also du hast ja wahrscheinlich dann auch schon bei Instagram viele Sachen gesehen und wiedererkannt und so. Insofern war es nicht so das ganz kalte Wasser, weil ich natürlich schon auch so ein bisschen das Feedback hatte. Auch ich habe das halt jahrelang bei Instagram immer geteilt, diese Zeichnung, also in den Stories vor allem. Und habe da halt einen tollen Zuspruch bekommen. Und das war dann auch so ein bisschen der Ansporn, da mal mehr draus zu machen. Ne? Sonst hätte ich vielleicht die Ambition gar nicht unbedingt gehabt. Insofern war ich da schon irgendwie relativ sicher. So, und der Verlag hat auch sofort angebissen und wollte das Buch machen. Insofern hatte ich da irgendwie ganz guten Rückenwind. So, ne? Aber klar, es ist Neuland. Ich habe mich jetzt noch nie so richtig öffentlich als Zeichner präsentiert und plötzlich wird man so als Cartoonist vorgestellt und so. Ne? Und
dann ist es dir so, dann immer unangenehm so ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, klar. Also so ein bisschen, als würde man sich so mit fremden Federn schmücken. Ne? Aber andererseits, ich meine, das Buch hat irgendwie 120 Seiten und es sind pro Seite im Schnitt vielleicht 2, 3 Cartoons drin. Also da ist ja tatsächlich ein bisschen was zusammengekommen und dann ist es auch okay. Aber klar, es ist immer so ein bisschen, man hat immer so das Gefühl, man ist jetzt so der Promi, der auch noch irgendwas anderes macht. Aber
ja, dabei war es ja bei dir auch so, dass du das im Prinzip schon in Schulzeiten gemacht hast, ja? Also auch so ein bisschen gekriddelt und schülerzeitungsmäßig aktiv.
Ja, genau. Und ich habe tatsächlich auch mein erstes Geld verdient, mir als Cartoonist damals so.
Für?
Taschengeld aufgebessert für eine Lokale, also ich komme ja aus dem Schwarzwald, also Freiburg, und es gab so einen Drachenfliegerverein und die hatten so eine kleine kopierte irgendwie Zeitschrift und da habe ich so Drachenflieger-Cartoons damals gemacht. So fing das irgendwie an, ja, und dann habe ich es aber ganz lange, dann habe ich Schauspiel studiert, wollte eigentlich tatsächlich eher so Richtung bildende Kunst erstmal, hatte auch schon einen Studienplatz für Medienkunst und dann kam so diese Schnapsidee, doch mal zur Schauspielschule zu gehen und dann wurde es das Theater erstmal und da habe ich dann das Zeichnen irgendwie von einem Tag auf den anderen vergessen oder weiß nicht, ja, gar nicht jetzt bewusst ad acta gelegt, sondern es hat sich einfach erledigt. Ja, und dann erst wieder vor ein paar Jahren damit angefangen.
Und jetzt hat sich's dann durch ein Tablet, habe ich gehört, wieder in dein Leben eingeschlichen.
Ja, ganz banal, durch so eine Anschaffung und dann, ich weiß nicht, hast du ja wahrscheinlich auch eins, da gibt's ja dann so Zeichenstift und Zeichenprogramme und das macht schon Spaß, also die sind ja schon richtig gut, die Dinger. Ja, da kann man dann ja so einstellen, ob man jetzt Bleistift oder Tusche oder wie auch immer. Und dann hat mir das total Spaß gemacht, dann da immer jeden Abend auf der Couch und so rumzukritzeln und dann auch unterwegs und plötzlich hatte ich das Ding immer dabei.
Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ich hatte einen eingewachsenen Zehennagel und der war verbunden worden und beim Fernsehen habe ich ein Foto davon gemacht und habe dann auch eine Zeichnung draus gemacht, so ein Gesicht auf den Zehennagel. Ach so, okay. Und so.
Ich dachte jetzt, wo geht diese Geschichte hin?
Ne? Nein, genau. Und ich wollte es dann auch posten, aber ich habe mich nicht getraut. Ich dachte am Ende dann, wer will deinen kaputten Zeh sehen, der sich als Gesicht präsentiert. Ich habe den dann mit einem, ich weiß gar nicht, als Gevattertod, weißt du, mit einer Sense oder so.
Bist du auch so ein Typ, der immer alles zehnmal abwägt, ob er es machen soll? Oder
ja, ich glaube, da sind wir uns ganz ähnlich. Ja, ne? Ich habe auch immer Angst aufzufliegen, weißt du, dass irgendwann einer kommt und sagt, eigentlich der Nomsen, der kann ja gar nichts.
Dieses Hochstapler-Syndrom, ja. Ne, dass man immer so denkt, oh Gott, ne, wenn das irgendwann merken alle, dass man ja gar nichts kann.
Ja. Kenn ich. Ja, das wundert mich ja total. Auch bei dir, gerade du bist mega erfolgreich, ein Comedy-Preis nach dem anderen als Parodist, irgendwie Granate, danach sagt jeder, der kann ja eh alles, Schauspiel, Zeichnen, Kunst und so. Und trotzdem hast du so diese innere Zerrissenheit, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, aber vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass so dieser Ruf oder dieser Nimbus, der ja so merkwürdig auch gerade durch dieses Parodieren entstanden ist, so dieses, der kann ja alle und der kann alles und der kann jeden perfekt nachmachen, weil das stimmt ja nicht. Also ich weiß ja, dass ich nicht jeden perfekt nachmachen kann und ich weiß, dass ich total scheitern kann auch. Und dadurch ist natürlich die Latte so hochgelegt, ne? Und die Angst zu scheitern ist dadurch halt nicht geringer. Also man denkt ja immer, mit dem wachsenden Erfolg steigt die Sicherheit und die Souveränität und das Selbstvertrauen. Bei mir hat sich das eigentlich eher umgedreht. Also ich habe das Gefühl, früher, als man noch nicht so viel zu verlieren hatte und auch noch nicht so einen Ruf hatte, da war das einfacher, da ins kalte Wasser zu springen. Weil dann ist man halt gescheitert. Ja, mein Gott, hat dann auch keinen interessiert. Ja. Und dann hat man das Nächste ausprobiert. Und heute ist es immer so, es ist ja auch, wenn man was macht, interessieren sich ja plötzlich. Ist ja auch schön, ne? Aber es interessieren sich dann plötzlich ganz viele dafür. Wir haben ja eben schon mal so drüber gesprochen. Wenn man jetzt so ein Soloprogramm macht, ne, dann ist halt die Hütte voll bei der Premiere und dann ist da halt auch sofort Presse drin und so.
Ja, da muss man, also ich fand es so interessant, als wir uns für mein Buch getroffen haben, da warst du gerade an dem Spahn dran und hast, ich darf noch nicht drüber reden und ich weiß auch noch gar nicht, ob das funktioniert und so. Und ein paar Wochen später habe ich es gesehen und dachte mir, Mann, Wahnsinn, das ist ja
das ist jedes Mal
eine Riesennummer.
Ja, es ist aber jedes Mal, ich habe immer vorher, aber das ist auch, glaube ich, normal, weil ich mich da ja so reinfuchse, ne, und weil ich dann ja wochenlang irgendwie damit schwanger gehe und in diesem Prozess stecke und dann kann man natürlich auch normalerweise nicht mehr beurteilen.
Ja, aber wer macht's denn dann? Hast du irgendeinen Kumpel, den du anrufst und sagst, ich zeig dir mal ein FaceTime-Video von mir oder macht das deine Frau oder also hast du irgendein Management oder keine Ahnung?
Also die klassische Sprachnachricht bei WhatsApp ist dann, also die geht dann so an meine besten Freunde, so 2, 3 gute Freunde, denen ich das auch mal anvertraue und dann ist es auch meistens so, dass die das ganz toll finden, auch meine Frau, der zeige ich es auch mal, die findet es dann auch gut. Aber ich bin dann trotzdem noch nicht überzeugt. So, ich denke dann trotzdem, nee, aber das stimmt doch noch nicht und so. Weil ich höre natürlich durch diesen genauen Prozess, ich höre die Unterschiede. Die hören die Gemeinsamkeiten und ich höre aber die Unterschiede. Ich merke nicht mehr das, also ich sage jetzt mal die 80%, die ich da schon gut hinbekommen habe, die höre ich nicht mehr. Ich höre nur noch die 20, die noch fehlen.
Und das fuchst dich dann total.
Ja, und das führt dazu, dass man dann wirklich es nicht mehr, also es ist, meine Freunde halten es dann immer für Koketterie, so Fishing for Compliments oder so, aber ich weiß dann wirklich nicht mehr, ob es vielleicht total daneben ist. Und dann gehe ich manchmal raus mit so einer Figur und weiß gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Und das ist dann schon immer sehr aufregend.
Ist es dann für dich auch wirklich so ein innerer Kampf? Also tut es richtig weh, dass du sagst, ich will eigentlich gar nicht, aber jetzt muss ich
Ja, schon. Also nicht immer gleich. Also es gibt zum Beispiel Figuren, da fällt, also beim Habeck zum Beispiel ist es mir relativ leicht gefallen. Da hatte ich überhaupt nicht diesen Punkt, wo ich total ins Hadern kam oder so. Das lief einfach so durch.
Hadern vor Habeck.
Ja, genau. Das Habeck-Hadern. Nee, das gab es irgendwie nicht, komischerweise. Aber oftmals gibt es das halt. Und dann ist es schon auch, also es hat auch oft was damit zu tun, wenn man zu viel Zeit hat. Weißt du, also wenn
darüber nachzugucken.
Ja, also wenn man Zeitdruck hat, dann ärgert man sich ja immer, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich habe ja nur 2 Wochen und dann ist schon Auftritt und so. Aber natürlich sind dann diese 2 Wochen einfach gefüllt mit Arbeit und man arbeitet halt bis zum Schluss. Und wenn ich zu viel Zeit habe, dann bin ich eigentlich oft schon so 2, 3 Wochen vorher fertig.
Und dann habe ich aber noch 3 Wochen sein, ne?
Zeit, damit irgendwie so, das in meinen Gedanken zu wälzen und in meinen Zweifel zu baden und so. Und dann kommt es manchmal schon so, dass ich dann, dass es mich dann richtig stresst auch. Ja. Und also der Beruf ist für mich schon auch mit, also gerade halt das Parodieren jetzt beim Zeichnen gar nicht. Aber beim Parodieren hat es schon viel mit Leistungsdruck zu tun und mit dem, so, man hat ja auch diese klare Vorgabe, weißt, man muss ja genau so klingen und aussehen wie ein anderer.
Muss auch sagen, die Texte schreibst ja auch nicht du, sondern gibt es Autoren. Christian Ehring macht das für Extra 3 zum Beispiel.
Genau, Christian schreibt für Extra 3, also meistens, der schreibt auch toll. Der hat ja auch ein gutes Gespür für die Situation, weil der ja auch mit dabei ist. Und genau, natürlich kommt dann auch immer sowas noch dazu. Man ist jetzt, mal kommt man mit einem Text besser zurecht und mal findet man ihn vielleicht nicht so gut oder hat Schwierigkeiten damit. Das kommt dann auch dazu, aber das ist dann immer erst so ganz am Ende. Ne?
Ich fand jetzt total spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass diese Angst früher nicht da war, dass die irgendwann mit dem Erfolg dazukommt. Ich kann das irgendwie ganz gut nachvollziehen. Als ich irgendwie auf der Schule war, hat man irgendwie Schulaufführungen gemacht. Da saßen 700 Schülerinnen und Schüler und Lehrer und man hat einfach die Sau rausgelassen. Auf der Bühne irgendwelche Lehrer parodiert oder lustige Sketche aufgeführt und fand das total witzig. Und jetzt, ich bin seit 2 Wochen jetzt live unterwegs, weil durch Corona das natürlich auch alles verschoben wurde. Und hab da genau die gleichen Ängste, die du gerade beschrieben hast. Dass man denkt, oh Gott, hoffentlich sitzt keiner von der Presse drin. Hoffentlich guckt keiner komisch, weil man natürlich auch andere, also ich zumindest andere Sachen erzähle als normalerweise im Fernsehen. Und das ist irgendwie eigentlich seltsam. Also die Menschen, die mir nahestehen, sagen dann auch, sag mal, was soll denn das? Es funktioniert doch, du kannst doch Geschichten erzählen, du hast doch genug erlebt und so. Aber ich frage mich, woher diese inneren Zweifel kommen. Wo ist da der Grundstein dafür?
Ja, ich kann mir jetzt bei dir auch vorstellen, dass natürlich die Leute mit so einer voreingestellten Skepsis gucken, weil so nach dem Motto, ach, jetzt macht er auch Comedy.
So nach dem Motto, hey Fernsehfuzzi,
ja, das bring ist mich ja zum Lachen. So, ne? Das ist ja auch so ein deutsches Sprichwort, so dieses Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Ich weiß noch, als ich mein erstes Soloprogramm gemacht habe vor über 10 Jahren, oder nee, knapp 10 Jahren, da hatte ich auch... einer meiner allerersten Auftritte war in Köln, beim Kölner Comedy Festival.
Das ist natürlich auch schon die Messlatte
ganz oben. Genau, ja, und im Nachhinein auch total dämlich, das zu machen, weil man hätte erstmal sich viel mehr ausprobieren müssen. Und das Programm war noch gar nicht ausgereift. Das war noch um sicher 20 Minuten zu lang. Und ganz vieles hat nicht gestimmt. Und dazu kam noch, dass ich an dem Abend echt nicht gut drauf war. Ich wusste, meine ganzen Kollegen und Freunde sitzen dann da drin. Und der Saal war auch ganz komisch. Also die Atmosphäre in dem Saal war komisch. Es war wie so ein schwarzes Loch, in dem ich da spielte. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und das saß dann eben auch die Bild-Zeitung drin. Und die haben dann direkt geschrieben, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Der soll weiter Fernsehen.
Das macht dann noch natürlich auch ein bisschen was mit einem.
Das hat natürlich
einen
mega Einfluss dann auf alles, was danach kommt. Das hat mir auch so ein bisschen das dann auch vermiest. Ne? Und das ist so... Also einerseits ist es natürlich toll, dass wir was ausprobieren können und dass da auch sofort gleich eine Aufmerksamkeit da ist. Also ich bin mit den Zeichnungen zu einem Verlag gegangen und die haben natürlich sofort gesagt, ja, die haben mich mit Handkuss genommen. Und ich glaube, also die meisten gestandenen Zeichner wären da neidisch drauf. Ne? Das weiß
aber
ich natürlich.
Entschuldigung, da muss ich jetzt schon mal, aber nein, was heißt Promi-Bonus? Ich meine, das hast du dir ja auch erarbeitet, den Status. Ne?
Ja, ja,
indem
klar,
du
aber nicht als
sehr,
Zeichner.
Sondern, ja, also du hast einfach im Bereich der Kunst Großes geleistet, preisgekrönt und dann kann man auch andere Dinge machen und sich ausprobieren. Ich finde, da sollte man sein Licht gar nicht so unter den Scheffel stellen. Also es ist ja nicht so, dass du nichts gemacht hättest und dann plötzlich kann man ein Buch machen.
Das stimmt, ja. Nee, aber das meine ich ja auch damit. Das ist einerseits ein großes Privileg, ne, dass man sich dadurch Türen öffnen kann, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so eine gewisse Skepsis von außen oft da, so nach dem Motto, warum macht er das jetzt auch noch? Naja, ob er das auch kann? Also kann ich mir vorstellen, dass das bei dir mit Comedy vielleicht auch ein bisschen so ist. Gerade weil das halt was ganz anderes ist. Ne,
als
was
deswegen war das für mich so schön und ich habe da auch eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, einfach in New York sozusagen mit Comedy auf Englisch rauszugehen, wo keinen interessiert hat, was ich gemacht habe und was ich da in Deutschland mache, sondern interessiert einfach nur, was passiert jetzt auf der Bühne und wie ist es. Mhm. Und das hatte mein Booker gehört und gesehen und der sagte, ja, dann machen wir das doch in Deutschland auch. Und da hatte ich genau diese Manschetten, von denen du gerade sprachst. Und dann sagt er, ja, komm, mach doch einfach mal, du liest ein bisschen aus deinem Buch, du erzählst ein bisschen nette Anekdoten, machst ein bisschen Stand-up und machst noch Musik. Dann so wie, sagt er, ja, du spielst doch Gitarre, du kannst doch auch singen. Sag ich, ich kann nicht singen, man hat mich sogar aus dem Chor rausgeschmissen als Schüler. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, komm, ich mach's einfach. Und er sagt dann auch, komm, die Benchmark ist ganz niedrig, wir gucken einfach, dass die Leute und du zusammen einen netten Abend haben. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann kann gar nicht so viel schief gehen. Ich sage dann auch immer kurz, bevor ich singe, sag ich, man hat mich aus dem Schulchor geschmissen, aber es sind meine Songs und da ist Attitude, sagen die Musiker drin.
Ja, nee, ach, da hast du völlig recht. Also man hat ja vielleicht auch oft zu hohe Ansprüche an sich selbst. So, ne?
Und sagt dann, du hast auch diesen Perfektionisten in dir, ne?
Ja, ich habe dann auch so, also ich habe damals ja diese Live-Tour, die erste gemacht. Jetzt nächstes Jahr mache ich ja meine zweite. Beim ersten Mal das lief ganz gut, ne? Also das war gut verkauft und die Leute haben das gemocht und hatten einen schönen Abend und so und haben Spaß und ich habe eigentlich immer meine zwei Zugaben gespielt und so. Aber trotzdem habe ich jetzt selber gespürt, es ist jetzt natürlich noch nicht ein Weltklasse-Stand-Up-Programm, weil klar, das ist ja Neuland für mich. Ja. So. Und dann meinten auch viele aus dem Bereich, ja, du musst so, dein Programm ist solide, du musst jetzt mal so 5 Jahre auf Tour gehen, dann wird's gut. Ja, ich so, ja, genau. Wie jetzt 5 Jahre auf Tour? Ich will, dass es jetzt gut ist. Ja. Und zwar nicht gut, sondern sehr gut. So, ne? Ja. Da bin ich dann auch zu ungeduldig. Und diese Mischung aus Perfektionismus und Ungeduld, die ist halt manchmal recht schwierig. Ja.
Was ich ja total lustig finde immer wieder, weil du es gerade auch vorhin angesprochen hast, dass, wenn ich mich ausprobiere bei so Mixed-Shows, ne, gibt es ja viele Open Mics, wo auch dann viele große Kollegen, die sehr erfolgreich
kommen. Habe ich auch schon aufgeschaltet.
Ja, ich weiß. Ich kenne das. Aber das Coole ist, dass natürlich auch viele Kollegen, wenn du dann zum ersten Mal auf irgendeiner Mixshow bist, die gucken, der Fernsehfuzzi. Merkst du so in dem Blick. Ja, ne? Ja. Und wenn es dann aber auf der Bühne funktioniert, und das ist ja auch vom Publikum abhängig und wie ist die Atmosphäre am Abend und so, merkst du, wie die dir anders begegnen nach dem Auftritt. Sagen, war doch schön, ja. Und du denkst, das ist mir dann immer wie früher als Musiker, wenn ein Musiker kommt und sagt, hast gut gespielt, dann ist es irgendwie komisch, es wiegt im Kopf so ein bisschen mehr, als hätte einfach nur irgendeiner gesagt, es war toll.
Ja klar, ist ja auch ein anderer Blick aufs Handwerk, sag ich mal, und so, ne? Und die können das ja auch besser einschätzen. Also ich finde, mir hat das auch immer sehr viel Mut gemacht, wenn die Kollegen hinter der Bühne irgendwie, auch wenn es total in die Hose ging, die irgendwie gesagt haben, ja, mach dir keinen Kopf, das war jetzt einfach die falsche Nummer oder du hast irgendwie den Einstieg schlecht gemacht.
Oder habe ich auch schon erlebt.
Ja, genau. Das gehört auch dazu, also man muss das ja auch erleben. Ja. Also man denkt ja immer, das ist ja auch das Problem, es gehört halt dazu, zu scheitern. In diesem Job irgendwie ist halt Trial and Error gehört dazu. Und bis du vielleicht irgendwann so sehr dein Ding gefunden hast, dass du genau weißt, wie es läuft und wie es funktioniert. Aber auch bei mir mit den Parodien, wenn ich jetzt zum Beispiel den Spahn gut gemacht habe, das bringt mir ja nichts, wenn ich den Habeck dann mache, kann ich mir ja davon nichts kaufen, dass der Spahn gut war. Weil es ist halt jedes Mal, also man muss halt
immer wieder aufs Neue.
Ja, und das ist ja auch das Schöne. Also dadurch lebt ja auch dieser Job und wird ja auch nie langweilig, weil man immer wieder gefordert wird. So, das finde ich auch, das darf man auch nicht vergessen.
Aber wie ist da diese Scheiternangst im Vorfeld? Kannst du dann überhaupt was absagen? Also das ist ja dann immer so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite ist es eine große Herausforderung, irgendwas zu machen, von dem man glaubt, man kann es nicht und es dann wieder zu meistern. Und auf der anderen Seite gehört ja auch viel dazu zu sagen, den lassen wir lieber.
Ja, es fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Also ich habe auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, ich möchte niemanden enttäuschen und man möchte, ne, also man möchte die Erwartungshaltung ja auch bedienen so von außen. Bei mir ist es zum Beispiel das klassische Ding auch mit so Interviews, ich mache das eigentlich nicht so gern, dass ich jetzt so meine Stimmen auf Knopfdruck irgendwie herstelle, ne? Weil das ist für mich auch nicht das, was ich eigentlich tue. Ich bin ja kein Stimmenimitator, der jetzt da irgendwie wie so ein Witzeautomat dann da seine 12 Stimmen abfeuert. Ja. Und mache das aber dann trotzdem immer, weil ich so denke, ja, die wollen das ja, ist ja Radio.
Machen wir heute auch noch, genau. Aber dauert noch mehr.
Ja, und dann bin ich schon der Typ, der das immer macht und dann gleichzeitig fühle ich mich danach auch schlecht. Also es ist so ein bisschen...
Nein, du musst dich danach
schlecht. Weißt du, ich fühle mich dann schlecht, weil jetzt habe ich mich wieder angebiedert und jetzt habe ich es doch gemacht.
Nein.
Und wenn ich es nicht mache, fühle ich mich auch schlecht, weil jetzt habe ich ja die Erwartungshaltung.
Dann fühlst du dich ja immer scheiße.
Es ist eine Lose-Lose-Situation. Nein, aber ganz ehrlich, also deine Frage sattelt ja, glaube ich, ein bisschen auf was anderes auf. Nämlich, was war die Frage?
Naja, ob du dich dann überhaupt traust abzusagen, weißt du, weil du eben aber auf der anderen Seite legst du dir dann die Latte selbst immer wieder höher, ne?
Also ich finde es total wichtig zu lernen abzusagen, ehrlich gesagt. Ja. Und manchmal fällt es mir schwer und oft bin ich in so einer Situation, dass ich dann denke, warum habe ich das nicht einfach abgesagt? aber absagen ist eine große Freiheit. Das finde ich ist manchmal auch so ein gutes Gefühl, wenn man was abgesagt hat, also wenn man danach so merkt, dass so ein Stein einem vom Herzen fällt, also, ja, das war die richtige Entscheidung, Nein zu sagen.
Weil es dann vielleicht auch nicht so gut werden kann, wie es hätte werden können, wenn man da voll positiv motiviert und mit einem guten Grundgefühl reingeht. Ne?
Ja, also das ist ja ganz groß, ja auch total intuitiv. Ne? Also oftmals hat man nur so das Gefühl, man möchte es eigentlich gar nicht machen. So auf dem Papier sieht das alles.
Das gilt nicht nur für Parodien, ne?
Das gilt für alle Dinge. So. Selbst auch mit Beziehungen oder so. Ja? Ja. Kannst ja auch, manchmal schlittert man in sowas rein, was man eigentlich gar nicht so richtig will. Das kennt man ja auch, ne? Und dann steckt man plötzlich in einer Beziehung, die man eigentlich gar nicht so richtig. Also, das gibt es ja auch manchmal.
Ja, aber bei dir ist alles
gut. Nein, bei mir ist alles gut.
Ja, dann. Jetzt ist es ja, ich bin jetzt 20 Jahre bei Volle Kanne. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich an meine Figur angenähert hast?
Also so wie halt bei allen anderen auch. Ich habe mir halt damals noch DVDs besorgt.
Da haben die richtig volle Kanne zusammengeschnitten, genau, und gesagt, hier, guck dir den Nomsen an.
Die Produktion hat dann immer noch Sachen vorbereitet und uns dann zugeschickt. Und Ja, und habe das dann halt total oft angeschaut. Ne? Also ich habe mir wahnsinnig...
Du Armer.
Ich habe mir wirklich extrem viele Sendungen angeguckt und dann wahrscheinlich so 2-3 rausgepickt. Ich weiß es aber nicht mehr so genau, Und welche das jetzt waren. Und dann habe ich da so deine Moderationen mir rausgeschrieben. Also,
Gott, du armer Kerl, echt.
Naja, aber auch für dich ja sicher auch komisch, oder? Ich meine, die Vorstellung, dass ich mich wirklich so stundenlang mit dir beschäftige.
Echt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, du hättest den Nomsen so aus dem Ärmel geschüttelt. Nee,
tatsächlich, also... du warst jetzt, glaube ich, keine von den Figuren, die jetzt so extrem viel Arbeit
geschrieben haben. Du hast einfach immer gegrinst.
Ja, das sowieso. Aber es sind ja auch oft die jetzt gar nicht unbedingt so markant sind. Ne?
Also, Wo man dann reingehen muss und gucken, die dann
aufwendiger sind. Ja. Man muss halt genauer hingucken und die musst du so ein bisschen genauer sezieren.
Ja, ja.
Aber ich sag mal, das war ja auch noch bei Switch damals so, ich gehe da heute ein bisschen akribischer ran als früher. Also früher war das schon noch ein bisschen freier, glaube ich.
Ja.
So.
Konnte man noch ein bisschen mehr ausprobieren, ne?
Ja, die Masken waren jetzt ja nicht so perfekt wie heute, ne? Also ich meine, ich sah ja als du jetzt nicht wirklich, also man hätte uns jetzt nicht verwechselt, oder?
Nein, nicht wirklich. Aber du hattest immer schöne Schals an, das war damals noch meine Schalzeit. Am coolsten waren ja bei Switch immer die Themenüberblicke.
Ja, das war schon
anziehen aber richtig, erst die Hose, dann den Schuh. Ja. Das war meine Lieblingszeit.
Ja, also die fand ich schon schweinelustig, die Parodien auf volle Kanne. Also so diese, es war natürlich auch immer ein bisschen böse und so, aber es war...
ich habe im Buch gesagt, es war Splatter. Als du quasi als ich aufgeschlitzt wurdest dann gefüllter, gestopfter Ingo oder so, das fand ich schon...
Ja, das war krass, ja. Aber das ist dann auch manchmal so ein bisschen, dann fällt einem nichts mehr ein, dann macht man irgendwie in der 5. Staffel, muss man so... Ne,
aber das war genau die Staffel, wo ich im Vorfeld gesagt habe, lasst die ruhig bei uns im Originalstudio drehen. Das muss ja von eurer Seite auch nochmal irgendwie so toll gewesen sein, oder?
Ja,
im echten Studio kannst du die Sendung durch den Kakao ziehen.
Ist natürlich super, weil man da nicht so vor grün steht, vor so einer grünen Wand, und das fühlt sich auch als Schauspieler immer so ein bisschen, also eine grüne Wand fühlt sich als Schauspieler auch mal so ein bisschen langweilig an, uninspirierend, ne? Aber das war natürlich toll bei euch im Studio. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch komisch. Also wir dürfen jetzt in euer Studio, um euch sozusagen durch den Kakao zu ziehen, so, das ist auch schräg. Also das war aber, ihr wart ja nicht die Einzigen. Wir waren bei Zimmerfrei, bei so mehreren Sendungen durften wir dann.
Weil das alle als Ritterschlag gesehen, und es war ja auch meine Reaktion am Anfang, ich muss mir das irgendwie schönreden, weil am Anfang dachte ich, Scheibenkleister, und dann sagten aber alle, ja, das ist doch ganz cool und es ist ein Ritterschlag, und dann bin ich auch, weiter durchgegangen.
Also es ist ja auch irgendwie Spaß.
Ja,
also es ist
Entertainment.
Genau.
Im Prinzip ist es Entertainment. Was müsste man denn machen, wenn man dich parodieren wollen würde? Oder wo würdest du ansetzen, an welchen Stellen?
Boah, das ist eine gute Frage, habe ich mich jetzt noch gar nicht so auseinandergesetzt.
Du würdest länger brauchen, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube mittlerweile, also das ist ja immer, weißt du, wir parodieren ja immer nur das öffentliche Gesicht von jemandem, so wie der sich vor der Kamera benimmt. Also du bist ja jetzt zum Beispiel auch anders, als wenn du jetzt so
moderierst. Ja, man spricht immer von dieser Authentizität, und die gehört sich ja auch dazu, wenn du Moderator bist, glaube ich. Aber natürlich ist die Grundsituation immer eine andere, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist. Also kann mir keiner erzählen, dass er da nicht irgendwie ein bisschen anders ist. Wäre auch unnatürlich.
Das ist ja auch eine andere. Du hast ja eine gewisse Haltung und so eine Art Sendebewusstsein und willst so, das ist ja gerade ein Nachrichtensprecher, hat einen anderen Duktus als jetzt jemand, der irgendwie in so einer Inas Nacht-Talkrunde sitzt mit Alkohol und so. Das ist ja klar. Und deswegen, also ich bilde auch wirklich immer nur das ab, was ich dann eben in dem Format dann auch beobachten kann.
Also du würdest mich jetzt auch anders parodieren, jetzt wo wir uns persönlich näher kennen?
Ja, also wäre es viel schwieriger, weil da natürlich jetzt gar nicht so eine... Ne,
die Hemmschwelle wäre größer,
oder? Ja, und ich wüsste auch gar nicht, wo ich dann ansetze.
Ja.
Aber deswegen wäre zum Beispiel der Habeck relativ schwierig, weil der hat ja auch gar nicht so diesen typischen Politikersprech, sondern der wirkt ja eigentlich immer sehr privat fast, so ein bisschen...
Wie ein guter Freund.
Genau. Ja. So als wäre er gerade aufgestanden und würde irgendwie... nicht mit einem Journalisten sprechen, sondern irgendwie mit seiner Frau reden oder so.
Ja.
Und bei mir ist es ja das Problem, ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt so richtig vor einer Kamera agiere oder so, weil das mache ich ja eigentlich fast nie. Ne? Also ich wüsste gar nicht so genau, was. Ich habe sicher meine Marotten, ich habe sicher so körperliche so Übersprungshandlungen, wenn ich mich irgendwie unsicher fühle und ganz sicher. Also ich bin ganz, ganz bestimmt da nicht gefeit von, aber ich wüsste jetzt nicht genau, was es ist.
Ja. Was ich immer versuche bei dir zusammenzubringen, ist auf der einen Seite diese Unsicherheit, mit der du auch ganz offen umgehst für neue Sachen, die du machst, und überhaupt für deine Kunst, die du machst, in welcher Form auch immer. Und auf der anderen Seite dann die Art und Weise, wie die Kunst selbst um die Ecke kommt. Also man spürt quasi gar nicht mehr, dass da vorher irgendwie innere Kämpfe ausgefochten werden und so. Hast du da ein bestimmtes System für dich entwickelt, oder ist es wirklich so, so, ich gehe auf eine Bühne oder die Klappe fällt oder ich habe den Stift in der Hand und plötzlich ist alles anders?
Naja, also nee, also es ist schon, also auf der Bühne weiß ich oder vor der Kamera, da weiß ich, was ich zu tun habe irgendwie. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch jetzt viel Erfahrung und hat ja auch viel mit Handwerk zu tun. Und ich, also es ist eher so, ich hadere sehr lange damit, was ich und wie ich es tun will. Mhm. Aber wenn ich es dann tue, dann weiß ich schon, was ich mache. Also ich bin dann vielleicht nicht unbedingt davon überzeugt, dass es jetzt 100%ig funktioniert. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel neulich den Thorsten Sträter beim Comedy-Preis nachgemacht zum ersten Mal und ich wusste nicht, ob das so funktioniert mit der Stimme und so. Aber ich sag dann, ich weiß genau, was ich tun will, was sozusagen mein Bestes, meine optimale Version ist. Mhm. Und die will ich dann natürlich zeigen. Und da habe ich dann in dem Moment auf der Bühne auch keine Anspannung mehr oder so. Also da bin ich dann schon, glaube ich, sehr professionell und
also dann hast du den Flow sozusagen, ne?
Also ja, oder wenn ich so als Kinski dann da bei so irgendwo, dann da ist ja von mir auch, da bin ich auch gar nicht mehr da eigentlich.
Also verschwindest du dann?
Ja, irgendwie bin ich dann, ich verschwinde dann in dem, was ich mir da gebaut habe und was ich mir da vorbereitet habe und kann mich dann da auch irgendwie drauf verlassen. Also das ist auch, ich glaube, deswegen bin ich vielleicht auch so ein bisschen so ein Vorbereitungsnerd, weil mir das so, das kommt mir vor wie so ein Netz, so ein doppelter Boden, weißt du? Es kann mir nicht so viel passieren, weil ich habe ja meine Vorbereitung, ich habe ja was gebaut und wenn ich das mache, dann kann es schon nicht immer richtig scheiße sein.
Das, ehrlich gesagt, ist das eine alte Radioregel, die mir mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ganz früher beim Radio ein Kollege mit auf den Weg gegangen hat, sagt, bereite ich immer 150% vor, dann hast du die 100% immer locker im Sack und ich sehe dann auch so Fernsehsendungen oder Shows einfach immer wieder wie so ein Gebäude aus Säulen. Ne? Und wenn alle Säulen da sind und mehr Säulen als du brauchst, dann kannst du mal eine niederreißen, Dach bleibt trotzdem.
Genau. Ja, ja.
Und du kennst den Weg und manchmal kann man eine Abkürzung nehmen, aber je besser du vorbereitet bist, umso entspannter gehst du. Ne? Hast nicht immer Angst, was da jetzt kommt und so, sondern kannst dich dann einfach da in diesen Flow begeben und durchziehen.
Genau, und das ist aber auch, was oft falsch verstanden wird. Also auch so von Regisseuren oder so Machern, ne, die dann denken, ja, so Vorbereitungsfreaks, die immer alles genau vorher planen wollen. Und ich bin zum Beispiel auch der Typ, mich ruft eigentlich nie eine Kostümbildnerin an, weil ich immer schon die zuerst anrufe. Also, weißt du, ich will immer vorher schon früh wissen, so in welche Richtung gehen wir, lass uns das mal gucken und so. Und es wird dann oft so falsch verstanden, als wäre man so der, keine Ahnung, so der Vorbereitungs-Nazi, der sich da so, der dann nicht mehr von dem abrücken will. Der will das dann so machen, wie er sich das vorgestellt hat. Das stimmt ja nicht, wie du sagst. Also man kann ja erst einen Text weglassen, wenn man ihn kann. Also wenn man sich dessen sicher ist, dann kann man sagen, okay, dann lassen wir das weg oder wir machen es ganz anders. Aber das dann irgendwie nicht dem Zufall zu überlassen, sondern das irgendwie eben aus der Vorbereitung heraus zu machen, das finde ich ist eigentlich total wichtig. Also sonst könnte man auch sagen, ein Impro-Spieler zum Beispiel oder bei der Musik ein Impro-Spieler, der muss ja sein Instrument gar nicht beherrschen, weil der ja eh nur so ein bisschen drauf
der kommt. Muss es gerade sehr gut beherrschen, ne?
Der muss genau wissen, was er tut, um davon dann abzuweichen. Und das finde ich ist bei dem, was wir machen, vielleicht auch so.
Ja, ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, ich hatte eine Lesetour gemacht, mit Uwe Ochsenknecht und mehr so eine Interviewform, ne, über seine Biografie und sehr amüsant die Abende und beim ersten Abend habe ich so einen Stapel der Verlag schickte auch ganz viel Material, Buch gelesen und so und bereitete ein Interview vor, ich glaube es waren 40, 50 Karten, ne, mit Fragen und ich komme auf die Bühne und es geht los und Uwe kommt und wir reden und irgendwann ist die Zeit längst überzogen. Ich sage, ey, das war's jetzt. Vielen Dank, Uwe Ochsenknecht, schönen Abend noch. Und gucke auf meine Karten und merke, dass ich nicht mal die erste Karte umgeblättert habe. Ah, ja. Und das ist im Prinzip das Coolste. Du gehst da irgendwie durch und es ist aus dem Moment heraus, aber du hast trotzdem so ein paar Sachen im Kopf vielleicht und dann kannst du da dich entspannt durchschlängeln.
Ja, und teilweise ist es auch so, also weil du vorhin meintest, bei mir merkt man das nicht an, dass da irgendwelche Unsicherheiten herrschen, aber manchmal ist es auch tatsächlich auf der Bühne so, dass ich irgendwie nicht mehr so, dass ich total irritiert bin von irgendwas, ne? Aber ich weiß halt, was ich da tue. Also deswegen, das trägt einen auch. Und das ist ja auch, es ist ja auch Show, es ist ja fast eine Fassade, die man da zeigt. Man kann nicht ich kann auch bei dir bei einer Moderation nicht in dich reingucken und wirklich wissen, was da in dir
vorgeht. Du siehst das, was außen passiert.
Genau. Und das kann man halt auch in gewisser Weise trainieren. Und es ist ganz witzig, weil ich hatte auch manchmal, ich erinnere mich zum Beispiel, beim Comedy-Preis hatte ich mal eine Laudatio als Karl Dall gemacht, wo ich so einen Witz erzählt habe und ich habe wirklich, was ich selten habe, einen völligen Filmriss in dem Moment gehabt.
Ach, du hast die Pointe nicht mehr präsent gehabt?
Nee, es war irgendwo mitten in dem Witz, irgendwie habe ich kurz was extemporiert, also irgendwas improvisiert, ne, textlich und dann war ich raus. Und ich weiß noch, wie es so auf der Bühne war, ne, war glaube ich live und ich stand so auf der Bühne, ach interessant, jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Aber es hat mich nicht verängstigt oder so. Es war einfach eher interessant, so, ach krass, ich weiß gerade wirklich.
War das, wo du als kalt, das habe ich glaube ich jetzt in der Vorbereitung mir nochmal angeguckt, wo du zu Hugo ihrem Balder sagst, Hugo, du alter Hurenbohr.
Ja, genau. Da erzähle ich im Grunde.
Nein. Im Gegenteil.
Ich habe es wiederholt. Ich gesagt, ich meine das als Max.
Ja, genau.
Und das war ganz witzig, weil ich hatte einen Blackout auf der Bühne bei einer Live-Sendung und trotzdem keine Angst. Oder dachte so, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern ich wusste irgendwie, ah, das kommt gleich wieder. Es kommt ja gleich wieder, aber ist jetzt irgendwie eine abgefahrene Erfahrung. Und es hat auch keiner gemerkt, weil es war jetzt nicht zu lang.
Ja, aber das ist sowieso...
Und sowas ist total cool, ne? Also so dieses, den Moment dann auch irgendwie nochmal so wahrzunehmen, ne? Und nicht nur so in seinem... Und ich finde, das geht halt besser, wenn man vorbereitet ist und jetzt nicht so sehr an seinem Text hängen muss. Sonst ist man ja nur irgendwie innerlich damit beschäftigt, was sage ich denn jetzt eigentlich gleich? Und ja.
Und du merkst einfach bestimmte Dinge natürlich an dir selbst viel eher als Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hatte heute zum Beispiel eine Live-Sendung, in der ich mich 2-3 Mal, wo ich denke, ey, Alter, du machst seit, weiß ich nicht, 28 Jahren Fernsehen, dass du dich so versprichst und verhaspelt und so. Das hat überhaupt keiner gemerkt.
Ja.
Und du bist dann, früher, als ich beim Radio angefangen habe und hat mich versprochen, da hat die ganze Stunde war ich schlecht drauf, weil ich mich einmal versprochen hatte. Das habe ich dann irgendwann aber mit den Jahren abgelegt. Es nervt nur noch so ein bisschen innerlich.
Ja, und im Endeffekt ist es ja auch, also ich glaube, mittlerweile ist es sogar fast so, also es macht einen ja, macht's ja, wie du vorhin gesagt hast, authentischer und persönlicher und menschlicher, und ich glaube auch, dass dieses ganz Glatte auch vorbei ist, oder? Also ich meine, so
die, ja, das sowieso.
Auch was wir hier machen und so, das ist ja auch mehr so aus der Hüfte, und ich glaube, mein Gott, also wieso solltest du dich auch nicht verhaspeln? Es wäre ja auch komisch eigentlich, ne? Es wäre eher komisch, wenn du dich nie verhaspeln würdest. Was ist mit dem denn? Was ist denn
irgendwann
mit dem
sagte
los?
Frank Elsner zu mir, Herr Nomsen, Sie sind zu perfekt. Elsner. Nee, aber hier ist ja auch schön, das ist ja nicht wie so beim Radio, so nach 3,5 Minuten muss das Gespräch vorbei sein, sondern du kannst es irgendwie einfach laufen lassen. Und was diese, ich hatte jetzt bei einem Auftritt Gitarre gespielt und plötzlich denke ich mir, als der Song fing an und ich singe und ich denke mir, irgendwas nervt und ich wusste nicht, was es ist, und dann merke ich, dass mein Jeanshemd-Knopf dauernd an die Gitarre klopft. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt, ja? Nicht im Takt auch noch, ja? Und dann habe ich einfach aufgehört, gesagt, das nervt mich jetzt, habe den Ärmel hochgekrempelt und habe die Nummer nochmal gespielt und war super. Und danach kommt einer her und sagt, ja, er hätte einen Freund, dem wäre auch auf der Bühne mal was passiert. Und das war, ich sage jetzt nicht was, weil das sonst gemein irgendwie, weil er auch ein Bühnenkünstler ist. Und so ein Missgeschick. Und der fand es so toll, dass er jetzt jeden Abend bei seinem Live-Auftritt dieses Missgeschick macht und die Leute dann auch sagen, ach, ich war damals bei dem Auftritt, als das und das passiert ist. Und er sagt, ja, ach, schön.
Ja, so,
und er
macht
es aber jetzt bei jedem Auftritt.
Ist dir denn mal irgendwas total Abgefahrenes passiert? Oder also jetzt nicht, dass du es eingebaut hättest, aber überhaupt so?
Nee, eigentlich viel zu wenig. Ich habe solche Anekdoten, wo was schiefgelaufen ist, habe ich echt viel zu wenige. Und wahrscheinlich merke ich es dann auch gar nicht. Oder uns ist mal ein Waschbecken runtergefallen bei irgendwas. Oder aber eigentlich, nee, eigentlich, eigentlich nicht.
Ja, vielleicht sind wir dazu zu gut vorbereitet.
Ja, aber
ich bin einmal beim Theater früher, bin ich mal gegen die Wand gerannt. Das war ganz lustig.
Weil die Bühne zu Ende war, oder?
Ja, also es war in Essen, am Schauspiel Essen. Und ich war dann neuer Schauspieler, neu engagiert als Anfänger sozusagen. Und ich musste eine Rolle übernehmen von einem Kollegen, der weggegangen ist. Und der hatte so bei Maria Stewart, hatte der so verschiedene Auftritte.
Also als verschiedene Personen.
Genau, also so irgendwie, was weiß ich, in einem ganzen Abend so 10 verschiedene
also Auftritte. Also daher kommt es, da warst du damals schon aus einem Mach viele, ne?
Nee, ach, das war eher so, das war eher so ein bisschen undankbare Geschichte, das musste ich halt machen. Dadurch hatte ich hatte dann auch nur so 3 Proben mit der Regieassistentin, die hat mir halt so gesagt, was ich zu tun habe und so und wann ich wo sein muss. Und ich kannte mich natürlich dementsprechend in diesem ganzen Verlauf nicht besonders gut aus, ne? Und wusste das alles nicht so genau, kannte die Bühne immer auch nicht gut, weil ich ja nie richtig auf dieser Bühne war. Und ich hatte eben so einen Auftritt, wo ich, das war so ein bisschen moderner inszeniert und wir waren also der Mortimer, wir waren wie so Terroristen irgendwie mit Knarren und so, und ich kam so auf die Bühne gerannt und warne dann den Mortimer davor, dass er sich irgendwie jetzt verstecken muss, dass es jetzt irgendwie aufgeflogen ist und es geht um Leben und Tod, er muss sich davon machen und dann soll ich eben von der Bühne rennen. Und da waren so mehrere Gassen sagt man, wo man dann halt abgehen kann. Und ganz vorne war halt keine Gasse mehr, sondern halt Wand. Ja?
Du bist gegen die Wand
gegangen? Genau, und ich bin dann erst in die Gasse gegangen, sah dann aber da einen Scheinwerfer stehen und dachte, nee, das kann nicht richtig sein, mach noch mal eine Abbiegung und renn dann halt voll vorne an der Bühne, sodass es wirklich jeder gesehen hat, volle Kanne gegen die Wand. Und das war natürlich Und dann sage ich, glaube ich, noch aus Reflex, ach scheiße, in einem Schillerstück, ja, und gehe dann wieder zurück in die richtige Gasse. Und es war halt so ein Lacher in dem Moment, dann hat Mortimer seinen großen Monolog und der wurde natürlich durchgängig nur gelacht, weil das...
Und du hast es dann jeden Abend gemacht, oder?
Nee, aber ich war dann, also es war mir natürlich sehr unangenehm und dann bin ich jedes Mal, wenn ich aufgetreten bin in einer der anderen Rollen, habe ich Szenenapplaus bekommen, weil ich ja der Typ war, der
gegen die Wand.
Ja, ja, und ich habe wirklich auch dann beim Verbeugen, wenn du die kleinste Rolle hast, musst du ja immer als Erster rauskommen und dann haben die Bravo gerufen. Ich habe natürlich einen riesen Verbeugung, weil es war halt einfach lustig. Ne? Es war für alle lustig. Und ich meine, das meine ich halt damit. Für mich ist es eine schöne Anekdote. Die Leute hatten auch dadurch irgendwie den Schiller etwas aufgelockert und im Nachhinein ist es total gut, dass es passiert ist. Aber so wahnsinnig viel Schlimmes ist es mir auch noch nicht passiert.
Bist du auf der Bühne noch voll unter Adrenalin heute?
Ja, schon. Also ich bin schon ziemlich aufgeregt. Also früher war das noch schlimmer. Also vor allem bei so Sachen, wo ich gar nicht in Rolle bin. Also jetzt bei so Talkshows oder so Game-Shows oder Quiz-Shows, also da war ich früher immer wahnsinnig aufgeregt, weil ich irgendwie, man kann sich ja in einer Rolle auch verstecken. Ne? Und das kann man dann irgendwie nicht. Und da weiß man gar nicht, oh Gott, das ist ja natürlich mittlerweile nicht mehr, da bin ich jetzt.
Also du hast dich mit dir selbst angefreundet.
Ja, also das ist auch die Erfahrung, ne? Also so klar. Bin ich jetzt nicht mehr aufgeregt. Ich weiß auch, dass wenn was nicht so gut ist oder ich mal nicht so gut drauf bin, das versendet sich auch alles. Ne?
Aber bei mir ist es ja so, dass ich je mehr Bekannte im Publikum sitzen und je kleiner das Live-Publikum ist, umso aufgeregter bin. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich könnte zum Beispiel niemals, niemals meine Mutter in einen Stand-Up-Auftritt von mir setzen.
Warum?
Weil ich da schlimme Sachen erzähle. Da will ich nicht, dass meine Mutter das hört. Okay. Also sie fragt die ganze Zeit, na, wie war's denn? Und was hast du denn gemacht? Ah, aus dem Buch gelesen. Und Stand-Up, was macht man da so? Da steht man und dann, dann erzählt man lustige Sachen. Was erzählst du denn da so? Und dann sag ich, Mama, mach mal ein anderes Mal.
Also das heißt, du erzählst auch Sachen aus deinem Leben, die auch...
Ja, ich erzähle auch Sachen über meine Mutter. Die darf aber Mama nicht hören.
Okay, verstehe.
Nein, aber
irgendwann wirst du drauf kommen.
Ja, aber das ist irgendwie was anderes. Ja, auch wenn gute Kumpels da sitzen oder so.
Ja, total. Das ist immer das Schlimmste. Ne? Also finde ich auch. Aber bei kleinem Publikum nicht unbedingt. Aber wenn Freunde drin sitzen oder Familie. Deswegen spiele ich zum Beispiel bis jetzt, stand jetzt zumindest auch nicht,
in Köln.
In Freiburg.
Ach so.
Da komme ich ja her. Und da habe ich dann auch irgendwie so das Gefühl, dann sitzt dann die ganze Familie da in der ersten Reihe und die Lehrer von früher und so. Und das ist mir so, da komme ich mir gleich wieder vor wie so ein kleiner Junge. Das will ich irgendwie nicht.
Ja, aber vielleicht fahren die dann einfach ein bisschen weiter.
Nee, ich glaube nicht.
Nein, die dürfen nicht kommen.
Der nächste gelegene Ort ist, glaube ich, Baden-Baden. Naja, das würden sie vielleicht noch machen.
Gesichtskontrolle. Aber, nein, das Umfeld bleibt draußen. Das Umfeld bleibt draußen. Ich habe ja vorletzte Woche vor 12 Leuten dann auch gespielt.
Ja, das geht ja noch.
Ja, aber ich habe am Anfang auch gedacht, boah, das wird die Hölle. Aber das war total super, weil diejenigen, die dann da waren, die wollten unbedingt auch in Corona-Zeiten jetzt endlich mal wieder einen schönen, entspannten Abend in so einer Theateratmosphäre haben und dann... Nach ein paar Minuten ist es weg irgendwie. Also gewesen bei mir dann, bei dem Auftritt.
Ich erinnere mich, ich habe früher zu der Schauspielschulzeit in Berlin, habe ich mal in einem Off-Theater gespielt, im Theater Kreatur. Das war ein ganz tolles polnisches Off-Theater, die so ganz bildgewaltige Sachen gemacht haben. Das war Andrzej Woron, der hat das Theater auch ins Leben gerufen. Der war sehr berühmt auch so in den 80er, 90er Jahren mit diesem Theater. Und da durfte ich eine Rolle spielen. Und das war leider auch total schlecht besucht. Das war, glaube ich, auch die letzte Saison. Danach hat das Theater auch dicht gemacht. Und wir waren so zu 12, glaube ich, in dem Ensemble. Und es war wirklich ein Stück, da ging es richtig zur Sache, so körperlich. Man war danach wirklich
fertig,
wirklich am Arsch, weil es war richtig anstrengend. Ne? Ja.
Also du gibst alles auf der Bühne.
Die ganze Bühne musste man immer mit der Hand so bewegen. Die konnte man so rumdrehen und dann sich auf den Boden schmeißen und Schlachtszenen und rumrennen und schreien. Und so. Es war wirklich mit Blut beschmieren. Es war alles dabei. Und man war wirklich danach im Eimer. Und da waren halt manchmal auch, also, auch nur so 10 Zuschauer da und so. Ne? Und das gibt ja dann die Regel am Theater, es müssen mehr Zuschauer sein als Schauspieler.
Aber ihr habt trotzdem durchgezogen.
So, ja, also es war dann immer so, ich habe dann immer so aus dem Vorhang gelinst und so ein bisschen gehofft, dass keiner mehr kommt, weil es ist dann so, eigentlich wünscht man sich so ein bisschen den Abend frei zu haben. Ne? Und dann musste man dann irgendwie für 11 Leute, wir waren dann irgendwie zu 10 und mussten dann für 11 Leute spielen. Das war dann manchmal so ein bisschen undankbar. Ja. Aber mein Gott, ne? Also,
ja, aber ich fand das irgendwie cool dann. Also als es dann vorbei war, meistens ist es ja echt so, bei vielen Dingen, du machst sie und hast irgendwie... Ängste und weiß nicht, ob du das irgendwie durchziehst. Und wenn du es dann durchgezogen hast, gehst du mit einem super Gefühl nach Hause. Und da, glaube ich, an dem Abend vor diesen 12 Leuten, da ist in mir auch irgendwas passiert. Da hat sich das irgendwie so ein bisschen verändert.
Ja, ich kann mir, bei Comedy ist ja auch schön, dass du irgendwie doch eine andere Beziehung zu deinem Publikum aufbaust. Ne? Also beim Theater ist ja so vierte Wand, sagt man ja auch. Also man spielt da ja seinen Stiefel, egal was passiert. Ne? Und beim Comedy hast du ja den Dialog mit dem Publikum. Und wenn es weniger sind, dann ist das natürlich ein etwas intimerer Dialog.
Das stimmt, ne?
Und du kommst in eine ganz andere Beziehung zu den Leuten. Und die empfinden es ja auch so. Also für die Leute, die sitzen, die denken ja auch, boah, krass, voll exklusiv. Ich bin hier, wir sind hier nur zu 12, dann haben wir ihn für uns und so. Ne?
Meine Gesangslehrerin sagte dann, die 12 Leute, und die haben echt minutenlang geklatscht am Ende, die bleiben dir dein ganzes Leben. Hm. Wahrscheinlich ist es auch so.
Sie sind immerhin 12.
Ja, genau. Ja, das, ey, aber wenn sie 12 richtig sind, ist das wunderbar. Ja, genau. Das ist sehr gut. Entschuldigung, schreib mir das auf. Nee, ich finde auch, dieser Schritt, auf eine Bühne zu gehen, ganz alleine, der ist mir nicht leicht gefallen, weil ich dachte ja auch immer, du brauchst dann Gäste auf der Bühne und vielleicht ein kleines Filmchen und könnte man nicht noch eine Band haben und weißt du, aber so pur, dann einfach wirklich den Arsch in der Hose zu haben und den auf die Bühne zu schieben und da einfach mal 90 Minuten was zu erzählen, das habe ich mir selber lange nicht zugetraut.
Und aber du hast es dir zugetraut.
Ja, ja, aber das war aber so eine kleine Reise, ja, oder eigentlich dann auch eine längere. Und dann danach, also ich merke heute, das gibt mir enorm viel. Also enorm viel Energie, auch für alle anderen Sachen. Also wenn ich mir denke, im Notfall gehe ich auf Tour und stelle mich auf irgendwelche Wirtshaustische. Also, na? Also so gedanklich.
Ja, nee, das ist. Also du, ich habe das, aber also ich kenne das auch von vielen anderen Kollegen. Also nur weil man Schauspieler ist, also es gibt natürlich so, ich sag mal, diese klassischen Rampensau-Typen, also die auch im Privaten so sind, ne? Also die eigentlich so immer nach außen extrovertiert, sich immer eigentlich in jeder Situation selber darstellen wollen. Und die wollen natürlich jede Bühne im Leben nutzen, so. Aber es gibt auch ganz viele Schauspieler, die nicht so sind, also ich zum Beispiel ja auch, ne? Und für mich ist es auch immer eine Hürde, mich vor Leute zu stellen, egal in welchem Kontext.
Ja, aber dann geht's los, oder? Sobald du dann diese Bühne betrittst und sagst, so, jetzt gehört die mir und dann kann man auch die eigene Sau rauslassen.
Also ja, irgendwie schon. Das ist sehr ambivalent, so genau. Ja. Aber ich habe das zum Beispiel, du kennst ja auch die Situation bei so, bei vielleicht Kollegen oder auch so Zauberern oder so, ich komme ja auch aus der Clownerie, da gab es das auch oft so, dass dann so Freiwillige auf die Bühne müssen. Ne? Also dann sagt der
vor Mensch Corona darum, war das, ne? Das,
ja, genau.
Die Zauberer haben jetzt auch, genau, echt auch,
ja, wenn der Mensch da oben sagt, so, ich brauche jetzt einen Freiwilligen und alle im Publikum so werden ganz klein und die ganz vorne sitzen, kriegen Panik. Und dieses Gefühl habe ich auch immer. Also man müsste ja meinen, da denkt man, ja, ich habe ja kein Problem, auf die Bühne zu gehen. Aber ich fühle mich, ich denke so, bitte nicht ich. Bitte nicht ich. Also ich habe genau dieses gleiche Gefühl wie alle anderen. Und trotzdem,
aber du kommst ja von der anderen Seite, ne?
Ja, aber ja nicht per se. Ne? Also bei mir war es ja auch irgendwann die Entscheidung, wie bei dir zu sagen, ich mache das jetzt, beruflich oder wie auch immer. Aber trotzdem ist grundsätzlich so von meinem Wesen her, also wie ja jeder Mensch eine Hemmschwelle hat, sich vor die Herde oder vor den Stamm zu stellen, weil man natürlich auch Gefahr läuft, dann verstoßen zu werden. Also es sind ja diese Lampenfieber, das sind ja total natürliche Reaktionen. Ja. Und das hat man, das gehört da auch irgendwie dazu. Ne? Also es ist halt. Bei mir ist es auch, ich habe mich oft gefragt, warum habe ich eigentlich diesen komischen Beruf ergriffen, der gar nicht zu mir passt, weil ich totale Hemmschwelle habe eigentlich. Aber ja, irgendwie ist es vielleicht ja auch genau das Ding, was du meintest. Ne? Ja. Es ist dann immer so, die eigenen Ängste zu überwinden, ist halt genau. Ein gutes Gefühl auch.
Ja, aber ich glaube, bei mir ist es ja so, dass ich diese Ängste irgendwie erst im Laufe meines Lebens entwickelt habe, glaube ich. So als Kind, Busfahrer vorne hin und ans Mikrofon und in der Schule vorne raus und so. Erst als man... Also als ich dann erwachsen wurde und man sich dann Gedanken macht und sagt, ey, was musst du jetzt machen? Und also je mehr man nachdenkt, umso schlimmer ist es im Prinzip, ja. Und in dem Moment, wo sich das Gedankenkarussell dann abschaltet, dann kann man das richtig genießen. Und ich glaube, das zu professionalisieren, dass du dann irgendwie selber spürst, was da gerade in dir passiert und wie du damit umgehst, das schafft dann die Basis, dass du es dann noch entspannter machen kannst. Ne?
Aber ich meine, du tauschst dich ja sicher auch mit vielen Kollegen aus und du wirst ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass das eigentlich jedem ein bisschen so geht.
Ja.
Also dieses klassische Komikerphänomen ist ja, dass man so eine halbe Stunde vor Auftritt denkt, das ist überhaupt nicht lustig. Das ist, das ist einfach nicht lustig, was ich da mache. Es ist nicht lustig. So, ich kann damit nicht rausgehen, es ist einfach nicht lustig. Ja. Weil man es natürlich, man kann es ja auch nicht mehr lustig finden, wenn man sich damit schon so lange befasst und so. Ja. Ne? Und das ist ja auch, es ist ja auch absurd. Ich meine, was machen wir schon? Ne? Wir gehen auf eine Bühne und machen ein paar Witze, um die Leute zu unterhalten und den eventuell ein bisschen zum Nachdenken anzuregen oder so. Aber es ist ja Unterhaltung.
Es ist ja auch, Entertainment ist es. Und Entertainment, das entertaint. Also das ist ja auch das, was für dich dann eine kleine Zeichnung ist, kann anderen große Freude machen. Und was für dich eine kleine Geschichte ist, die nichts Besonderes ist, ist für andere vielleicht das Tor zu einer ganz neuen Welt, das da irgendwie aufgemacht wird. Ne?
Ja, also die Zeichnungen haben für mich auch ein kleines Tor zur neuen Welt aufgemacht tatsächlich oder zu einer wiederentdeckten alten Welt vielleicht, weil da habe ich all diese Sachen nicht. Also da habe ich ja zum Beispiel, da habe ich natürlich keine Ängste, weil die Zeichnung mache ich ja auch aus mir heraus. Ne? Da habe ich keinen Auftrag, da habe ich keine Erwartung, sondern da habe ich eine Idee und habe Bock, die zu machen und setze mich hin und mache die. Und so, das ist einfach nur schön. Da ist nichts in diesem Prozess, was irgendwie, wo ich eine Schere im Kopf habe.
Oder ja, und das darf dann auch richtig albern sein.
Auf meiner Schulter sitzen. Ja, das klar, also gerne. Deswegen ist es auch, das ist jetzt erstmal völlig unzensiert. Also auch aus meiner Sicht, ne? Weil man sich ja ständig immer selber irgendwie, kann ich das so machen? Ist es nicht vielleicht anders lustiger oder so?
Oder sexuell aufgeladen, ne? Viele Dinge.
Ja, also es gab mal so eine Phase in der Entstehung des Buches, wo einfach irgendwie sehr viele solche Pimmelwitze
genau.
Aber auch da ist Instagram so ein bisschen mit schuld, würde ich mal behaupten. Aber klar, es kommt alles aus mir, was in dem Buch ist, muss ich zu stehen und das tue ich auch. Aber es ist eben zunächst mal, also klar, also erstmal die Zeichnungen sind alle aus mir heraus entstanden und dann kommt der nächste Schritt, so jetzt professionalisiert man das, jetzt macht man ein Buch daraus, jetzt macht man auch ein kommerzielles Produkt daraus und dann fängt man natürlich wieder an zu hadern, okay, kann man das so machen, ist die Zeichnung gut genug?
Interessiert das jemanden?
Genau.
Ja. Und jetzt auf der Bühne zeichnest du dann auch live?
Ja, also auf der Bühne werde ich so ein paar Zeichen-Stories machen, also so ein bisschen lustige Stand-Ups erzählen, die aber dann zeichnen praktisch.
Ja.
Ich werde vielleicht so ein bisschen Q&As mit den Leuten machen, also auf Fragen zeichnerisch antworten. Ich werde so ein paar Cartoons zeigen, aber es wird natürlich auch sonst viel so Max-Giermann-mäßiges passieren, also von Kinski bis Habeck und so. Also ich werde natürlich da auch so ein bisschen in die Parodie-Kiste greifen, aber so ähnlich wie das Buch auch, soll auch der Abend so ein bisschen Einblick in, ich sage jetzt mal so, es klingt so hochtrabend, so in meinen Schaffen gewähren. Ja. Also so ein bisschen, ich lasse mir so ein bisschen in die Karten gucken.
Ja.
Also es soll tatsächlich auch so ein bisschen eher so ein intimerer, persönlicher Abend werden und jetzt nicht so die große Show mit Feuerwerk und Band und so.
Jetzt, wo du jemand bist, der ja auch immer hadert mit dem, was er dann nach draußen gibt, bist du komplett zufrieden mit dem Buch?
Zufrieden, aber natürlich jetzt komplett happy.
Oh, nein,
also es gibt immer Sachen, weißt du, klar, also das ist ja auch, es gibt einfach einzelne Cartoons, wo ich so denke, den hätte ich vielleicht nochmal anders zeichnen können oder so, aber das soll auch so sein. Also ich, bei dem Projekt ist es mir auch wichtig, dass es jetzt nicht, da wollte ich auch nicht diesen Anspruch haben, das jetzt bis ins Letzte, also außerdem ist es ja auch eine Gemeinschaftsarbeit. Ne? Der Verlag arbeitet da auch mit.
Ja.
Ne? Dann ist so ein gewisses Format vorgegeben. Dann haben die eine Vorstellung, wie das Titelbild aussehen muss. Also es ist ja auch, ich meine, es macht ja auch Spaß, Kompromisse zu finden. Ja. Es macht ja auch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich will auch gar nicht immer, nur das nervt mich manchmal auch so ein bisschen an meiner Arbeit, so immer dieses alleine im stillen
Kämmerlein. Wie so ein Eremit, ne?
Aushecken und so. Ne? Ja, also manchmal wünschte ich mir, ich hätte irgendwie so ein Büro, eine Bürogemeinschaft mit anderen und man könnte gemeinsam irgendwas planen. Aber
kannst du das nicht einfach machen? Dir ein Büro in der Bürogemeinschaft nehmen oder?
Ja, nur meine Arbeit, also an den Parodien muss ich halt einfach alleine arbeiten. Hm. So, da hilft nichts. Da muss ich mich einschließen und das ist, deswegen habe ich das auch sehr genossen, auch mal mit anderen Leuten zusammen dann so ein Buch zu bauen. Ja. Ne? Also weil ich natürlich, da hatte ich natürlich auch Hilfe.
Machst du jetzt nicht zusammen mit Bulli und mit ein paar anderen noch eine Geschichte für Amazon Prime?
Genau, die kommt, glaube ich, ab März.
Habt ihr schon?
Gibt's ein neues Format bei Amazon Prime.
Habt ihr schon aufgezeichnet? Oder?
Die haben wir schon aufgezeichnet. Es wird sehr schräg. Das ist eine ziemlich coole Show, ziemlich cooles Experiment. Ist wirklich eine hochkarätige Besetzung, also ganz tolle Kollegen, die Bulli da ausgesucht hat. Und wir sind, ich weiß gar nicht wie viele, wir sind 10 Leute oder so, sind alle eingeschlossen in einem Raum für 6 Stunden und man darf nicht lachen. Und wenn man lacht, fliegt man raus.
Ach nee.
Und das ist
Big Brother ohne.
Ja, aber das war wirklich schräg. Und wir haben natürlich alles getan, um die anderen jeweils zum Lachen zu bringen.
Also damit die rausfliegen.
Genau, wir durften dann auch Sachen performen und Auftritte machen, kleine da und so. Ne? Mhm. Also wir haben da wirklich, jeder hatte sein Zeug dabei und wir durften alles machen, um die anderen zum Lachen zu bringen, aber man durfte selber auch nicht lachen. Und das war krass. Also es war wirklich, spannend. Also kann ich nur.
Ich glaube, Originalformat kommt aus Japan, Asien.
Weiß ich gar nicht
oder,
so genau.
Oder USA,
wurde schon in mehreren Ländern gemacht, aber ich glaube noch nirgends so gut wie bei uns.
Ja. Über was kannst du überhaupt lachen?
Oh, also ich, es war zum Beispiel Mirko Nonchef dabei. Und das war mein Angstgegner.
Der Angstgegner.
Der ist einfach wirklich so lustig, also weil er so körperlich lustig ist. Und so
der
auch so
pfeift
eine cartoonige,
und so.
Ich meine, ich komme ja auch so aus der Clownerie und eben aus dieser Cartoon-Ecke. Deswegen alles, was so ein bisschen visuell cartoony ist, physical, da stehe ich total drauf. Und da kann man mich, finde ich, auch immer mehr überraschen als über einen mit einem klugen Spruch oder mit irgendeinem.
Ja, der kann mit der Nase pfeifen und lauter solche Sachen.
Ja, der kann so krasse Geräusche machen und ist ja auch so Breakdancer und ist einfach so unfassbar komisch und so talentiert. Und also aus dem Nichts heraus, ne? Also dem kannst du da kannst du gar nicht mit rechnen. So. Der ist auch immer so. Also der ist auch, wenn du so, ich habe mit dem einen Film gedreht vor vielen Jahren mit so einem Otto-Film und da war Mirko auch dabei und der hat eigentlich uns jeden Tag bespaßt, also das gesamte Team, weil der einfach, der ist wie so ein
Flummi, ne?
Ja, Wahnsinn. Also so eine Energie und so eine krasse, sprudelnde, komische Fantasie. Und vor dem hatte ich am meisten Angst. Darf ich jetzt natürlich nicht
verraten, wie es
ausgegangen ist. Aber das ist so, weil das so das ist, worüber ich am meisten lachen kann.
Ja. Ja. Und mit was für Komikern bist du dann groß geworden? Doch auch mit Otto und den üblichen Verdächtigen, Loriot.
Ja, Loriot vor allem, also sogar mehr als Otto eigentlich so Loriot und ja, auch keine Ahnung. Also ich
Stefan Wald und sowas, sagt ihr das auch noch? Diese ganzen Parodisten?
Also mit Parodie hatte ich überhaupt keine Berührung. Erst tatsächlich ja gar nicht. Also erst dann, als der erste Job kam. Also ich wusste gar nicht, dass ich das kann, ehrlich gesagt. Ne? Also ich hatte irgendwann, ich war ja noch am Theater und dann gab es irgendwann mal so ein Comedy-Casting, zu dem ich eingeladen wurde. Comedy lag ja nah, damit hatte ich ja auch durch die Clownerie und so auch schon lange Berührung. Aber ich habe noch nie irgendwas parodiert und dann sollte ich dafür die Sendung irgendwas vorbereiten. Ich dachte so, naja gut, das machst du jetzt mal, aber die nehmen dich eh nicht. Und dann haben sie mich
Hat das ganz gut funktioniert.
Hat irgendwie funktioniert, ja. Und dann kam ich da so immer mehr rein, aber hatte vorher mit dem ganzen Genre keine Berührung, überhaupt nicht.
Heute kannst du ja wirklich sagen, dass du unter Hollywood-Bedingungen parodierst, ne? Also Gesichtsabdrücken und die Masken sind teilweise, also
absolut.
Wenn du einfach am Fernseher vorbeiläufst, dann, dann denkst du, dann sitzt wirklich der Echte da, ne? Also da kannst du dich schon gut reinlegen, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, nee, so ganz ist es nicht. Also also zum einen funktioniert ja nicht jede Maske, also weil die wird ja auf mein Gesicht aufgebaut.
Ja.
Und das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel eine Figur, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, Friedrich Merz zu machen, aber der hat ja ein sehr spitz zulaufendes Kinn.
Ah, den kriegst du.
Und das würde jetzt mit meinen Wangenknochen einfach nicht matchen. Also du kannst ja immer nur was aufbauen, du kannst ja nichts wegnehmen von meinem Gesicht.
Also das heißt, Herr Merz müsste sich die Wangen aufspritzen lassen und dann könnte man nochmal drüber reden.
Dass er deswegen ist, man muss auch ein bisschen, also ich habe natürlich mittlerweile auch ein Gespür dafür, welche Figuren funktionieren und welche nicht funktionieren, auch rein optisch, sag ich mal. Und ich finde, es ist auch immer die Frage, wen parodiert man, ist auch immer entscheidend, weil die Parodie kann nur so stark sein wie die Vorlage. Ne? Also wenn ich jemanden nachmache, den kein Schwein interessiert, dann ist die Parodie auch uninteressant. Und also insofern gehören schon noch ein paar andere Dinge dazu und man muss die Maske auch noch bespielen. Also das wird oft unterschätzt.
Also die ist zwar auf dir drauf, aber du musst dann noch irgendwie deine Knochen bewegen, damit sich da auch in der Maske was
regt. Also ich muss meine Mimik so machen, damit die dann auch aussieht wie vom Original. Also nur weil ich so geschminkt bin wie Stefan Raab, sehe ich halt nicht so. Also ich muss dann auch die Gesichtsausdruck machen, ich muss die Augen, also ich muss irgendwie mich da schon, ich muss das schon bedienen, die Maske. Es gibt Masken, die lassen sich auch nicht so gut bespielen wie andere. Also manche Masken sehen wirklich, also ein Sigmar Gabriel oder so, der sah einfach von jeder Blickrichtung gut aus. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte, es sah immer echt aus. Aber es gibt andere Masken, da kann ich dann nur so 2-3 Gesichtsausdrücke machen, sonst sieht es einfach nicht gut aus. Und das musst du halt dann auch, also ich habe dann eine Figur, ich weiß, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 10 verschiedene Handbewegungen, ich habe 5 Gesichtsausdrücke und also ich habe da wie so ein Repertoire und das, insofern ist es nicht einfach, es ist nicht so einfach. Die Leute denken immer, ja, du siehst ja eh so aus, aber das stimmt nicht ganz.
Also hast du jeder Figur quasi einen Figurenbaukasten?
Ja.
Und manchmal verfolgen dich die einzelnen Bauteile auch im privaten Leben?
Manchmal schon, ja.
Also, dann kommt der Lanzfinger.
Ja, der weniger, zum Glück. Das ist ja so, die den Finger so an die Lippen legen, das ist schon speziell. Aber so zum Beispiel beim Raab, so am Sakko zuppeln, das habe ich dann auch privat lange gemacht. So, das habe ich
gut, dass du heute gar keins anhast.
Ja, deswegen trage ich keine Sachen.
Aber hast du die Raabzähne noch zu Hause und so manche Requisitenteile?
Nee, also ich habe die Sachen eh nicht selber. Die sind alle bei meiner Maskenwerkstatt. Die haben das alles, die machen ja auch für andere Leute Masken. Und
also da gibt es ein Max-Giermann-Regal, das relativ groß ist.
Ja, genau. Ja. Und da haben die dann die ganzen Abdrücke und so weiter. Und ich habe gar nichts davon zu Hause, nee.
Aber und der Raab und sowas, das ist auch so eine Figur, der musst du nicht mehr viel machen,
also
oder?
Ja, Raab war, naja klar, der war damals schon auch schwierig. Das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich...
Aber der ist bei dir so intus, oder?
Ja, nee, also Raab ist, der wird, den kann ich, also tatsächlich, das fällt mir gar nicht so leicht, manchmal Figuren abzurufen, weil ich mich jetzt ja auch nicht tagtäglich damit beschäftige. Ja. Ne? Es ist ja dann auch oft so, also jetzt nehmen wir mal Switch oder Sketch History oder so den Kinski zum Beispiel, ne? Dann dreht man den einen Tag, das ist dann der Kinski-Tag. Da werden dann die drei Kinski-Sketche für die gesamte Staffel gedreht. Ja, und dann dreht man den halt erst wieder im nächsten Jahr, bei der nächsten Staffel vielleicht. Ja. Also das heißt, es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt dauernd mache und deswegen vergesse ich das dann zum Glück auch wieder.
Aber was würde der Kinski zu diesem Podcast sagen?
Was soll das? Was um alles in der Welt ist ein Podcast, nicht? Leck mich doch am Arsch, Mensch! Mach deinen Scheiß allein, würde er sagen.
Ja, genau, wahrscheinlich. Ist das bei dir privat echt ein Problem, dass viele dann auch irgendwie abends, wenn man mit einem Glas Wein irgendwie mit Abstand natürlich zusammenstehen und sagen, ach, mach's gut, einmal den Kinski.
Ich glaube, die meisten wissen auch, dass, also ich glaube, ich bin auch jetzt nicht so der Typ, merkst ja auch, ich bin jetzt nicht so der Typ, den man sofort anhaut, so, sei mal lustig oder so. Ja. Deswegen, ich bin ja nur auch aus dem Alter raus. Also klar, ab und zu mal passiert das so auch auf der Straße oder gerade auch bei Veranstaltungen, dass die Leute irgendwie dann denken, also wenn sie zum Beispiel Fotos von mir machen, dass sie mich dann auffordern, ja und jetzt bitte einmal als Pflaume und jetzt bitte einmal als Kahn. Und dann sage ich, nee,
sorry, ich brauche die Maske.
Ich bin jetzt hier nicht der, wir sind hier nicht in Disneyland und ich bin jetzt hier nicht, aber also Fotos ja immer gerne, aber das ist dann manchmal ein bisschen übergriffig. Aber ich verstehe es auch, ne? Die Leute wollen, die lieben halt diese Rollen und das ist ja auch schön, aber ich fühle mich dann immer ein bisschen doof, weil ich kann sie halt gar nicht so gut machen, wie ich das sonst mache. Also ich brauche ja alles, ich brauche ja die ganzen Hilfsmittel auch dazu, damit es richtig geil wird.
Also das kann man auch nicht selber machen. Nimmst du deine Maskenbildnerin mit auf Tour oder auf Tour
lebt das dann? Nee, also auf Tour wird es tatsächlich ohne Masken sein, weil ich sitze ja auch 4 Stunden in der Maske und brauche dann auch zum Abschminken entsprechend eine Stunde oder so. Ne? Das heißt, das wäre schwierig. Dann müsste ich ja praktisch den ganzen Abend in einer Rolle durchziehen und das ist vielleicht ein bisschen langatmig. Aber ich kann auch, also es funktioniert schon auch gut, die Rollen nur so stimmlich zu machen. Also deswegen, ich werde natürlich da schon ein bisschen was andeuten. Ja. Vielleicht nehme ich eine Perücke mit oder so und mache das dann so ein bisschen ein bisschen improvisierter.
Also haarmäßig hast du ja abgelegt, ne?
Ja, das war auch im Rahmen dieser Amazon-Show.
Ah!
Ja. Musste ich auch Haare lassen hier.
Ach das, ja, jetzt sind ja unter dem Mützchen wächst es schon wieder nach. Aber du darfst jetzt nicht verraten, warum, oder?
Nee, also ich sag mal so.
Es ist mit den Haaren was passiert.
Genau, es war alles beruflich bedingt.
Ich
bin gesund und alles
ja,
gut.
Ja, genau, ja, ja. Ja, gut, klar.
Ja, klar, liegt ja nahe. Aber nein, ich wollte mir die jetzt, ich hatte eigentlich ein bisschen danach auf einen Anlass mal gehofft, die mal abschneiden zu können.
Echt?
Ja, weil ich musste ja auch berufsbedingt oft so lang lassen, ne, dass man dann damit noch was machen kann irgendwie. Ja. Und ich wollte sie immer mal wieder abrasieren und dann habe ich aber gemerkt, oh nee, du bist doch älter geworden. Sie sind nicht mehr so dicht wie mit 20. Ja. Also ich kann sie so ganz kurz jetzt auch nicht mehr tragen.
Ja, aber ich glaube mit Perücke und gerade für diese ganzen Parodien ist ja super gewesen, oder?
Dafür ist natürlich top. Zack, zack, zack. Also eine Glatze zu haben ist natürlich ideal. Wobei mittlerweile, also früher hat man einfach immer nur Perücken draufgeklebt. Ja. Und mittlerweile haben die aber auch immer Stirnen gebaut. Gebaute Stirnteile, die sowieso draufgeklebt werden.
Ach so, dann ist das Haar dahinter
egal. Also mittlerweile ist es echt so bei so Rollen wie Habeck oder Spahn oder jetzt Thorsten Sträter oder so, ist es echt so, dass ich komplett zugeklebt bin. Also da gucken vielleicht noch meine Augen raus und dann auch meistens nur noch die Pupillen. Und alles und die Zähne halt so, aber alles andere ist zugekleistert.
Und dann musst du das echt mit diesen kleinen Gesten und so einfach üben nochmal vom Spiegel.
Ja, ne? Da habe ich ja dann gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Aber das sieht man dann ja relativ schnell, was funktioniert und was nicht. Ja, genau, das muss ich noch ein bisschen üben. Ja.
Was macht die Schauspielerei jetzt eigentlich in nächster Zeit? Also so eine richtige klassische Schauspielrolle? Max Giermann spielt einen Anwalt oder einen Drogendealer?
Ja, das ist halt manchmal so ein bisschen bei mir terminlich auch schwierig. Ja. So. Habe jetzt leider gerade was Schönes absagen müssen und dann gab es eine andere, eigentlich fast eine Traumrolle für mich, die aufgrund von Corona dann leider komplett gecancelt wurde. Also das gesamte Projekt wurde abgesagt. Und das wäre so ein bisschen, das wäre echt so eine kleine Traumrolle gewesen.
Kommt da vielleicht nächstes
Serie.
Jahr?
Ja, nee, angeblich wird es komplett eingestampft.
Ach nee.
Was halt schade ist, aber gut, mein Gott, das ist jetzt ein relativ kleines Opfer. Aber ansonsten, eigentlich wäre dieses Jahr viel gewesen. Ne? Eigentlich 2 Kinofilme, eine Serie und jetzt ist gar nichts gewesen, außer halt meinen klassischen Parodieauftritten.
Und dem Buch.
Und des Buches natürlich. Ja. Also dafür habe ich die Zeit dann auch genutzt. Und ich hoffe, dass da nächstes Jahr ein bisschen was nachgeholt wird. Also nächstes Jahr auf jeden Fall soll ein 2 Kinofilme habe ich auf der Liste schon mal.
Bist du so jemand, der gerne plant und so eine Bucketlist hat, sagt, das möchte ich noch gerne machen und das sind meine Ziele und da will ich hin? Oder bist du eher jemand, der sich vom Leben treiben lässt?
Also ich bin schon Planertyp. Also ich habe gerne Listen. Ich sehe auch, du hast hier auch viele Post-its.
Ja, genau. Das sind Wände voller Post-its.
Wände voller Pläne.
Nein, ich finde das ganz gut, so wenn man seine Gedanken einfach aus dem Kopf raus, sonst drehe ich durch.
Ja, nee, also ich auch tatsächlich. Also ich habe auch immer gerne so eine Struktur. So, ja. Gerade wenn man so viele verschiedene Sachen im Kopf hat, dann muss man die auch irgendwie strukturieren. Ja. Aber nicht unbedingt so eine Bucketlist. Also es gibt jetzt so, ich habe jetzt nicht so Dinge, so, was ich noch unbedingt in meinem Leben machen möchte. Also dazu bin ich auch, finde ich, noch nicht alt genug, um jetzt sozusagen schon so eine Bucketlist abzuhaken, abzuarbeiten. Nee, also es gibt natürlich ganz private Dinge, die ich mir noch wünsche und von denen ich so träume, die möchte ich aber nicht verraten. Und ansonsten, also einmal ein Dreier wäre schon... Nein.
Ja, genau.
Da sind wir wieder bei den schweinischen Witzen.
Ich glaube aber, das wird überbewertet, ja.
Ja, ich glaube auch. Das ist einfach auch wieder anstrengend. Da ist ja, auch wieder den Leistungsdruck.
Ja, genau. So, das ist gerade für Menschen wie uns. Ja, das ist
nicht gut.
Ist schwierig. Aber ich denke, je länger das Leben dauert, umso entspannter können wir auch mit dieser Angst umgehen, ne? Und ich denke, den Menschen immer wieder mitzugeben, dass sie sagen, ey, geht dahin, wo die Angst ist, weil wenn man es dann überwunden hat, dann geht es einem eigentlich besser.
Ja, und sie treibt einen auch an, finde ich. Also ich habe auch gelernt, diese Angst so in gewisser Weise zu umarmen und zu sagen, ey, wenn ich die nicht hätte, dann das ist auch ein Ansporn. Also was heißt Angst, klingt natürlich auch immer schlimm, aber dieser Perfektionismus oder dieser Anspruch, den man selber auch hat, dass man irgendwie, man möchte es eben gut machen und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man es besser macht als andere. Ja. Und es ist ja nicht schlecht. Also ich wäre sicherlich ohne diese kleinen Dämonen gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und das weiß ich auch zu schätzen.
Ja, ich finde ja immer, dass es ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl braucht, gerade wenn man dann in Teams arbeitet, andere auch mitzuziehen, ohne dass man zu fordernd wird und dass das irgendwie so komisch rüberkommt, ne? Also wenn du immer willst, dass Hauptsache, also mir geht es immer so, ey, der Zuschauer muss zufrieden sein. Der draußen sitzt und irgendwas sieht, der muss zufrieden sein. Und dazu müssen alle Vollgas geben. Und da braucht es immer so ein... Ich habe das auch erst im Laufe meines Lebens lernen müssen, dass man da nicht zu ungestüm mit anderen umgehen kann.
Ja, also ich mache ja gerne Regie auch am Theater, also ich es länger nicht gemacht. Hätte ich jetzt auch dieses Jahr machen dürfen, ist jetzt auch wieder verschoben worden. Und da freue ich mich sehr drauf, weil komischerweise habe ich das... Also ich glaube, also ich bin jetzt ja sicher nicht der versierteste Regisseur, weil ich das jetzt auch nicht ständig mache, aber ich glaube, ich kann ganz gut Leute so führen und motivieren auch tatsächlich, weil bei anderen habe ich das nicht. Also ich habe nicht bei anderen diesen Anspruch, den ich an mich habe.
Ja, das sowieso nicht. Ne? Also manche kommen mit einem selber nicht klar, wenn er sagt, jetzt will der dann nochmal mehr Zeit haben. Und,
also bitte. Ach, so meinst du, ja, und noch eine Runde und lass uns noch. Ja, klar, gut, das ist dann sicher auch anstrengend, aber man sollte sich vorab verständigen, dass man irgendwie ein ähnliches Ziel vor Augen hat und dann ist es auch okay. Ne?
Ja, gerade im Zuge von hier Instagram, Facebook und so weiter. Ich glaube, hat vor Jahren noch stundenlang gedauert, bis ich überhaupt mal ein Foto ausgesucht habe, wo ich mich nicht scheiße fand.
Ja, okay, ja. Das spricht ja für dich.
Nein, genau. Wir sind am Trainieren. Max, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war sehr, sehr entspannt.
Ja, fand ich auch. Ist schön hier bei dir.
Alles Liebe und Gute und komm gerne wieder.
Ja, mach ich. Dir auch alles Gute, Ingo.
Max Giermann kann jederzeit wiederkommen. In den Shownotes findest du den Weg zu Max im Netz und natürlich sein neues Buch Ich bin, was du nicht siehst. Wenn dich ein intensiverer Blick auf Max' Karriere interessiert, dann schau gern in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Da kannst du auch tiefer in die Geschichte mit Switch und die Karrieren anderer Stars eintauchen, die mein Leben bereichert haben. Switch-Ausschnitte gibt's natürlich reichlich online. Einen schönen findest du auch in den Shownotes. Und du weißt ja, wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, wäre das ein Traum. Ich danke dir dafür. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, super, folge mir auf Instagram oder Facebook und poste unter den Beiträgen zur Folge. Was meine Termine mit Nomsen Live angeht, kommen regelmäßig neue dazu, da halte ich dich auf meinen Kanälen auf dem Laufenden. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem Theater in deiner Nähe. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.